MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, werte Zuseher, zu einer neuen Folge unseres MenaWatch Talks. Es ist mir wieder mal eine große Freude, Thomas von der Osten-Sacken zu Gast zu haben. Wir haben in den letzten paar Monaten schon mehrfach die Freude gehabt, mit ihm zu sprechen, hauptsächlich über die Ereignisse in Syrien, wo er unter anderem auch in Damaskus gewesen ist, kurz nach dem Sturz des Assad-Regimes. Jetzt war er schon wieder auf Reisen oder ist schon wieder auf Reisen und er war unter anderem auch ein paar Tage in Istanbul. Wir nehmen das natürlich zum Anlass, um sowohl über die Türkei und die aktuellen Ereignisse dort, als auch dann wieder über die aktuellen Vorgänge in Syrien zu sprechen. Also in diesem Sinne erst einmal herzlichen Dank, Thomas, dass du wieder für uns die Zeit gefunden hast. Sehr schön, dass du bei uns bist.
Genau, hallo, hallo, hallo aus dem Irak, ne?
Ja, Türkei, du warst in Istanbul. Die Seher werden es ja mitbekommen haben. Vor einigen Wochen ist der aussichtsreichste Kandidat als Oppositionsgegner gegen Erdogan für die nächsten Präsidentschaftswahlen, Ekrem İmamoğlu, der Istanbuler Bürgermeister oder zum damaligen Zeitpunkt noch Istanbuler Bürgermeister, verhaftet worden. Ihm werden mehrere Delikte zur Last gelegt, aber im Großen und Ganzen sind sich alle einig, dass das einfach eine politische Motivation dahinter steht durch Erdogan. Er will einfach den schärfsten Konkurrenten loswerden. Dann gab es große Demonstrationen in Istanbul. Wie waren denn die Stimmungen, die Ereignisse so dort in der Zeit, in der du in Istanbul gewesen bist letzte Woche?
Ja, ich bin ja kurz nach der ganz, ganz großen Demonstration, zu der die CHP, also die Oppositionspartei, zu der auch İmamoğlu gehört, aufgerufen hat in Maltepe, wo man davon ausgeht, es waren auf jeden Fall mehr als 1 Million Menschen auf dieser Demonstration. Die Veranstalter haben sogar von über 2 Millionen gesprochen, also wirklich eine der größten Proteste, die es in den letzten 10 Jahren in der Türkei gegeben hat. Im Straßenbild, vor allen Dingen am Taksimplatz, der ja durch die Gezi-Prozesse 2013 auch in Europa bekannt geworden ist, war sehr, sehr viel Polizei, Absperrgitter. Die Stimmung ist angespannt. Das ist schon eine der, denke ich, jetzt größten Ereignisse in der Türkei in den letzten Jahren, wo es letztlich auch um die Zukunft der ganzen Türkei geht. Das ist Menschen auch bewusst, das ist vor allen Dingen den jungen Leuten bewusst. Abends finden so gegen 8 Uhr schlagen Leute auf Töpfe als Zeichen des Protestes. Das ist ganz schön. Also so kurz nach Sonnenuntergang hört man überall die Leute auf Töpfe oder anderes schlagen. Und es gibt vor allen Dingen auch jetzt neben kleineren Protesten, die sehr schnell dann auch wieder zerschlagen werden, eine Kampagne, die ganz offensichtlich der Regierung überhaupt nicht gefällt, nämlich einen relativ gezielten Boykott, Kaufboykott. Letzte Woche gab es einen Tag, wo Leute quasi einen generellen Kaufboykott dann für verschiedene Stadtviertel erklärt haben. Da war dann Kadıköy auf der asiatischen Seite Istanbuls dran, wo es de facto wie ein Generalstreik ausgesehen hat. Und dann gibt es einen Aufruf, Firmen und Ketten, die der AKP nahestehen oder Leuten gehören, die der AKP nahestehen, Ziel zu boykottieren. Also etwa Modegeschäfte, Cafés, Kaffeeketten etc. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass AKP-Leute durch einen Putsch geredet haben, die Staatsanwaltschaft Istanbul Ermittlungen begonnen hat, weil sie da offensichtlich Angst vor haben. Und jetzt ist so, dass das geplant ist, jeden Samstag in einer anderen Stadt der Türkei einen Großprotest zu tätigen, also dass diese Bewegung sozusagen am Leben gehalten wird, dann diese Kaufboykotte zu tätigen. Und es hat ja letzten Sonntag den außerordentlichen Parteitag der CHP gegeben in Ankara, bei dem die ihre volle Solidarität mit İmamoğlu erklärt hat und vorgezogene Neuwahlen für den November gefordert.
Dazu muss man sagen, die nächsten regulären Wahlen sind eigentlich erst für 2028 geplant in der Türkei. Das heißt, also wenn es darum geht, da einen Kandidaten oder einen Rivalen auszustechen, dann ist das sozusagen auf lange Sicht geplant, da den Imamoglu kaltzustellen.
Gut, der hätte dieses Jahr als Präsidentschaftskandidat aufgestellt werden sollen. Das war Plan der CHP, um möglichst lange schon im Vorfeld Wahlkampf zu machen. Der Knackpunkt auf der formalen Seite ist eigentlich, ist auch nach der von Erdogan durchgedrückten Verfassungsänderung, die ja aus dem parlamentarischen System, im Prinzip Präsidialsystem gemacht hat, für ihn auf ihn zugeschnitten, die Amtszeit auf 2 beschränkt. Das heißt, laut der bestehenden Verfassung dürfte Erdogan bei den nächsten Wahlen nicht mehr als Präsidentschaftskandidat antreten. Jetzt hatte es in der Vergangenheit so Hinweise gegeben, dass er das auch gar nicht mehr vorhatte. Also sozusagen dann abtreten und in die Geschichtsbücher eingehen wollte. Da scheint eine Gesinnungswandlung in den letzten Monaten vonstatten gegangen zu sein. Und das ist jetzt sozusagen die große Frage. Also es müsste entweder eben Neuwahlen, vorgezogene Neuwahlen geben, dann könnte Erdogan nochmal antreten, laut Verfassung, oder es müsste eine Verfassungsänderung geben, wofür ich glaube, eine Zweidrittelmehrheit oder sowas im Parlament braucht. Sonst ginge das nicht. Also die Verhaftung jetzt, die da plötzlich, nein, so plötzlich fand die nicht statt. Es hat ja wahnsinnig viele schon Voruntersuchungen gegeben. Und man muss dazu natürlich sagen, die Tatsache, dass vor allen Dingen Istanbul ein CHP-Bürgermeister hat, der auch noch sehr, sehr beliebt ist, der damals einen Wahlkampf gemacht hat, der sozusagen die kurdischen Stimmen auch angesprochen hat, mit denen er gewonnen hat. Man darf nicht vergessen, dass Istanbul die größte kurdische Stadt der Türkei ist an Bewohnern. Und da nicht so einen kemalistischen, antikurdischen, nationalistischen Kurs gefahren hat, macht ihn gefährlich. Er ist das Gesicht der Zukunft, ne? Und Erdogan ist inzwischen doch mehr das Gesicht der Vergangenheit. Das heißt, die Frage ist, was ist da jetzt, also was ist der Plan? Und eigentlich macht diese Verhaftung, die ja für einen wahnsinnigen Unmut in der Türkei gesorgt hat, und wirklich extrem vielen Türken jetzt auch zeigt. Die Frage ist, also verwandelt sich die Türkei jetzt in eine offene Autokratie oder immer noch in so eine komische Formaldemokratie, in der man ja doch immer noch nach ein paar Spielregeln spielt? Diese Frage treibt jetzt Leute um, ne?
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also ist das jetzt, also es wird ja eben, du hast das gesagt, von vielen jetzt schon als ein sehr einschneidender Schritt betrachtet. Ist das jetzt wirklich so eine Weggabelung, auf der die Türkei einen ganz neuen Weg einschlägt?
Auf jeden Fall ist das die Angst der Leute, vor allem der jungen Generation, ne? Also was auch Leute, mit denen ich in Istanbul gesprochen habe, was interessant ist, ist, dieser Protest wird ganz, ganz maßgeblich von Studenten, von jungen Menschen getragen, die alle oder ein Großteil schon geboren wurden, als Erdogan in der Türkei regiert hat. Das ist Generation Z Erdogan. Da akkumulieren sehr viele unterschiedliche Gründe für Unmut. Die ökonomische Situation der Türkei ist extrem schlecht. Die Lira verfällt. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Die Preise sind wahnsinnig teuer geworden, auch als alltägliche Lebenshaltungskosten. Menschen sind wahnsinnig verschuldet, um Miete zu zahlen und einkaufen zu gehen. Und ja, das sind so eine Reihe von Gründen, wo jetzt gerade junge Leute sagen, das ist jetzt irgendwie der Moment, wo es um unsere Zukunft geht. Und die Zukunft kann jetzt sehr, sehr dunkel werden, wenn nämlich Erdogan versucht, die letzten formalen Hürden da aus dem Weg zu räumen. Was wiederum die Türkei auch ist, was es in anderen Ländern der Region nicht gäbe, ist, dass man dann eben es dagegen Massenproteste gibt, und die waren ja legal. Also diese Riesendemonstrationen sind ja nicht verboten worden, sondern haben legal stattgefunden. Zugleich hat es einen Haufen von Verhaftungen von Journalisten und Aktivisten gegeben, die dann aber auch wiederum nicht in irgendwelchen Gefängnissen verschwinden. Man hört nie wieder von ihnen, sondern ein Recht auf Rechtsanwälte haben und häufig sehr, sehr getürkte Verfahren, aber immerhin das. Das heißt, wichtig ist, wenn man über die Türkei redet, es gibt immer noch so ein Set von Regeln, an die Leute sich halten. Diese Regeln werden immer stärker zugunsten von Erdogan und zugunsten von, sagen wir, mehr autoritärer Herrschaft verändert. Aber bis jetzt ist Erdogan nie diesen letzten Schritt gegangen, diese Regeln schlicht außer Kraft zu setzen.
Wobei schon auch unter Erdogan einfach neue Regeln auch eingeführt wurden oder zumindest auf eine Art und Weise exekutiert wurden, wie sie das früher nicht wurden. Also ich meine, es gab tausende Verfahren und auch Verurteilungen wegen Beleidigung des Präsidenten beispielsweise, ja, was so ein Gummiparagraf ist, der bald mal gegen jeden politischen Konkurrenten im Wesentlichen eingesetzt werden kann und erst recht gegen kritische Presse oder andere kritische Stimmen.
Klar.
Und auch Imamoglu selber ist ja auch wegen Beleidigung der Wahlkommission schon zu 2 Jahren Haft und 7 Monaten, glaube ich, schon verurteilt worden. Also nicht rechtskräftig, aber eben aus der letzten Bürgermeisterwahl herrührend. Kann man das, alles was da jetzt geschieht, irgendwie noch als so eine Art verspätete Reaktion auf die Enttäuschung der letzten Präsidentschaftswahl interpretieren? Also da hat ja die Opposition große Hoffnungen gehabt, dass möglicherweise der CHP-Kandidat sich gegen Erdogan durchsetzen könnte. Dann ist das gescheitert und dann hatte man den Eindruck, jetzt ist erstmal ein großer Schockzustand. Ist das jetzt ein Erwachen aus diesem Schock nach den letzten Präsidentschaftswahlen?
Das glaube ich nicht. Also weil der damalige Kandidat der CHP, der ja eigentlich nicht ein besonders charismatischer Mensch gewesen ist, hat wirklich versagt. Also man hatte damals im Sommer 23 ja wirklich gedacht, das ist jetzt die große Chance der Opposition. Und Erdogan hat diese Wahlen gewonnen. Und das lag auch an der Opposition. Also von der personell ist es wirklich immer Molu. Der hätte damals, also man hatte damals ja schon gehofft, dass er antritt. Ne? So, da ist jetzt wichtig, ja auch, der Zustand der türkischen Opposition ist extrem desolat auch. Das ist keine geeinigte, zukunftsträchtige Angelegenheit. Die wichtigste Oppositionspartei, die CHP, ist ja eigentlich die urkemalistische Partei, die noch auf Kemal Atatürk und seinen Nationalismus, sein starken Glauben ans Militär und so weiter zurückgeht und auch selber extrem autoritär immer regiert hat. Das ist keine wunderbare Haufen von demokratischen Liberalen. Und durch die CHP geht auch ein Riss. Also es gibt innerhalb der CHP durchaus noch große Teile, die diesen alten kemalistischen Nationalismus anhängen. So, und da ist die ganz große Frage für die Zukunft ist, wie sieht das Verhältnis der CHP mit den Kurden und vor allen Dingen mit der größten kurdischen Partei, der DEM-Partei, aus?
So, das ist ein absurder Vorwurf. Also es sind eine ganze Reihe von Vorwürfen, die immer Mulio gemacht werden, aber einer lautet ja unter anderem Kooperation oder wie auch immer Werbung für die PKK. Das ist in der Situation, in der ja die Regierung selber mit Öcalan verhandelt, eine völlig absurde Situation, oder?
Das ist türkische Innenpolitik, wo man sich das immer gegenseitig vorwirft. Ne? Aber es ist natürlich schon, auch gerade wenn man ihn und den CHP-Bürgermeister von Ankara vergleicht, der eher noch diese traditionelle CHP-Linie fährt in Ankara. Damals hat İmamoğlu dieses ganz wichtige Istanbul. Man darf nicht vergessen, auch Erdogan war mal Bürgermeister von Istanbul. Also wer Bürgermeister von Istanbul wird, hat potenziell sehr große Chancen als Präsidentschaftskandidat. By the way, eine sehr interessante Parallele. Erdogan ist damals ja auch verhaftet worden als Bürgermeister von Istanbul, damals mit der Anklage, dass er da auch antistaatliche Umtriebe habe. Und diese Haft hat ihn wirklich extrem populär gemacht. Also ohne die Haft, die Zeit in der Haft, wäre Erdogan vermutlich nie so populär geworden, wie er dann damals geworden ist, Anfang des Jahrhunderts. Insofern ist es eine ganz interessante Parallele, dass jetzt Erdogan den aktuellen Bürgermeister von Istanbul in den Knast steckt und auch damit für dessen Popularität sorgt. Also einer wird auch immer wieder darauf hingewiesen. Ich denke, also abgesehen davon, dass das İmamoğlu jung und charismatisch ist, war schon bei den Wahlen, den ersten Wahlen, die er in Istanbul gewonnen hat, die dann annulliert wurden und dann hat die AKP wieder wählen lassen, weil sie einfach Istanbul als wichtigste ökonomische Stadt von der Türkei halten wollte, symbolträchtig ist. Er hat es geschafft, die Stimmen der Kurden für sich zu, oder sehr vieler Kurden in Istanbul für sich zu gewinnen und hat eine sehr relativ kooperative, versöhnliche Politik gegenüber eben der damaligen HDP, die sich jetzt DEM-Partei nennt, getätigt. Und ich denke, das ist momentan neben den ökonomischen Problemen und das letztlich die AKP weiß, sie hat, obwohl sie die letzten Wahlen immer gewonnen hat, ihre Zustimmung geht runter. Bei jeder Wahl hat die AKP weniger Stimmen bekommen und die letzten Umfragen sahen katastrophal aus. Also ist es klar, nach den letzten Wahlumfragen in der Türkei würde die AKP selbst mit der ultranationalistischen Partei von Bahçeli nicht mehr die Mehrheit gewinnen. Das heißt, Erdogan steht da mit dem Rücken an der Wand. Der steht ökonomisch im Rücken an der Wand, er steht auch politisch im Rücken an der Wand. Ne? Also er handelt da nicht als souverän, er handelt da momentan aus Panik. Und da ist wenn die CHP unter einem Präsidentschaftskandidaten im Mamolu generell als nationale Partei ihre Hand gegenüber den Kurden und vor allen Dingen der DEM-Partei ausstreckt, würde das dazu führen, dass sie da vermutlich relativ große Unterstützung erhält. Und das, denke ich, ist momentan einer von vielen Gründen, die Erdogan in eine gewisse Panik haben verfallen lassen.
Und gleichzeitig dazu, dass er Imamoglu ins Gefängnis werfen hat lassen, trifft sich aber die AKP mit genau besagter DEM-Partei zu Verhandlungen, genau. Zum ersten Mal seit, weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat. Da geht es um diese mögliche Verfassungsänderung oder was ist da Gegenstand und wie ist da der Stand der Dinge?
Na gut, das ist ja die momentan, haben wir ja schon vor ein paar Monaten drüber geredet, Wiederaufnahme im weitesten Sinne des Friedensprozesses mit Abdullah Öcalan, der ja in den, wo es einiges passiert ist auch in den letzten Wochen. Also die Öcalan hat ja diesen Aufruf getätigt nach dem ganzen Vorlauf im letzten Jahr, dass die PKK ihre Waffen niederlegt und sich de facto auflösen soll, wobei auch nicht klar ist, was das jetzt erstmal bedeutet. Es hat dieses Waffenstillstandsangebot der PKK hier aus dem Irak gegeben. Die sitzen ja ein paar Kilometer entfernt von mir in den Bergen hier. Dann hat es diese Prozesse gegeben, dass die SDF in Syrien, Schwesterpartei der PKK, ist im weitesten Sinne des Wortes, sich mit Barzani hier im Irak getroffen hat, der wiederum gute Kontakte zur AKP hat. Also da ist etwas in Bewegung, und wobei unklar ist, was jetzt die nächsten Schritte sind, denke ich, ist sehr wichtig, dass sich Erdogan, nicht die AKP, solche Treffen hat es gegeben, man sitzt im Parlament, dass sich Erdogan mit Vertretern der DEM-Partei jetzt ganz offiziell getroffen hat, nachdem sich Bahçeli, also der ultranationalistische graue Wolf, vorher mit ihnen getroffen hat. Und Erdogan hat Nauruz ganz offiziell Nauruz in Istanbul gefeiert, und zwar als kurdisches Fest und nicht wie früher als türkisches Fest. Da bewegt sich etwas, wo es immer noch schwer ist, wohin läuft das am Ende. Aber eine Vermutung, die, denke ich, nicht ganz von der Hand zu weisen, ist es die, dass Erdogan jetzt versucht, die DEM-Partei zu umarmen und Zuhandel macht. Also wir gestehen noch weitere Rechte zu, wir vielleicht kann Öcalan Hausarrest oder irgendetwas, und dafür unterstützt ihr im Parlament dann eine Verfassungsänderung, dass ich nochmal eine dritte Amtszeit antreten kann. Das ist bislang nach hinten losgegangen, weil die Massenproteste in der Türkei wurden auch von der DEM-Partei mit unterstützt. Man hat dazu mobilisiert. Es waren Proteste, wo ganz klar auch sehr, sehr viele Kurden sich daran beteiligt haben. Das heißt, auf der Ebene hat das nicht funktioniert. Na, man muss ja dazu diesen Protesten vielleicht auch mal sagen, die CHP versucht, die für sich zu vereinnahmen, politisch. Aber das sind Proteste aus der türkischen Zivilgesellschaft heraus, an der ganz, ganz viele unterschiedliche Akteure teilnehmen. Zum Teil auch Leute, die ist politisch überhaupt nicht mit der CHP, nicht viel mit der CHP am Hut haben. Das sind vor allen Dingen jetzt in Istanbul und Ankara auch ganz, ganz stark Studentenproteste gewesen. Also Studentenproteste, die ich vorhin vielleicht nicht gesagt habe, die auch sich dagegen richten, dass das ganze türkische Bildungssystem unter der AKP im Prinzip runterruiniert worden ist. Also Erdogan hat ja ganz viel darin investiert, ein parallel-islamisches Bildungssystem aufzubauen mit diesen Imam-Hatib-Schulen und so weiter und so fort. Sehr viele Akademiker sind auch gefeuert worden, sind ins Ausland gegangen. Und insgesamt muss das akademische Niveau einfach in der Türkei, wo früher die sehr viel Wert drauf gelegt worden ist, in den letzten 10 Jahren bach runtergegangen sein. Und das ist auch so einer der Punkte, der dazu geführt hat, dass eben die Unterstützung gerade unter Studenten oder auch Schülern so extrem groß ist.
Du hast die Kurden in der Türkei angesprochen. Die Kurden spielen aber ja nicht nur, was die Zukunft in der Türkei betrifft, eine wichtige Rolle, sondern auch, was die Zukunft eines Nachbarlandes betrifft. Also schauen wir über die Grenze, machen wir den Sprung nach Syrien. Auch dort gibt es ja mit den SDF, du hast es gesagt, den Syrian Democratic Forces, eine ja, PKK-nahe Partei oder eine Partei, der von der Türkei zumindest vorgeworfen wird, eine PKK-Ableger zu sein. Da gibt es ja immer nach wie vor große Differenzen zwischen dem Gebiet in Syrien, das von den SDF gehalten wird, und der Zentralregierung in Damaskus. Die einen bestehen auf einer föderalen Lösung für die Zukunft, die anderen, die Regierung besteht auf einem starken Zentralstaat, einem arabischen noch dazu, wie es jetzt auch in diesem Verfassungsentwurf heißt. Was gibt es da für neue Entwicklungen? Kommt da irgendwas, geht da irgendwas weiter in den Verhandlungen zwischen den SDF und der Regierung in Damaskus?
Ja, da passiert gerade sehr viel. So was, denke ich, ein kleiner Testfall gerade ist, ob auf der praktischen Ebene die Kooperation zwischen der Regierung Damaskus und der SDF funktioniert, wurde jetzt gerade in Aleppo durchexerziert. Aleppo, die zweitgrößte Stadt Syriens, war ja auch zweigeteilt, weil zwei Stadtviertel, Sheikh Massoum und Ashrafieh, unter Kontrolle der SDF standen, auch unter Assads Zeiten. Und da hat die SDF mit Assad zusammengearbeitet, aber diese zwei Stadtviertel waren de facto militärisch und zivil von der SDF oder YPG oder wie man das nennen mag, kontrolliert und selbst verwaltet. Und die große Angst, als Aleppo damals eingenommen worden ist, im November war, dass es zu bewaffneten Konflikten zwischen diesen kurdischen Stadtvierteln und der HTS-Milizen und den anderen Milizen kam, weil es im Vorfeld immer wieder Gefechte zwischen beiden Seiten gegeben hat. Man hatte auch Gefangene und so weiter. In letzter Woche wurde ganz konkret das größere Abkommen, das zwischen Damascena, der Zentralregierung, und SDF abgeschlossen wurde, erstmal in Aleppo umgesetzt. Also es gab einen Gefangenenaustausch. Die kurdischen Kämpfer haben sich aus diesen zwei Stadtvierteln aus Aleppo geordnet zurückgezogen. Einheiten der HTS oder der syrischen Staates sind an ihre Stelle getreten. Große Teile der Zivilverwaltung bleiben in Händen der Kurden. Aber Geheimdienst, Sicherheit etc. werden jetzt von Damaskus kontrolliert. So, wir wissen noch nicht, wird das jetzt super funktionieren, aber man hat sich darauf geeinigt und das ist vergleichsweise problemlos vonstatten gegangen, dass Aleppo jetzt, wie die Aleppiner sagen, wieder vereinigt ist oder eine Stadt unter einer Fahne. Das zweite große Konfliktgebiet ist außerhalb des sogenannten Rojava, also Syrisch-Kurdistans. Wir hatten ja darüber gesprochen, das Problem der Kurden in Syrien ist, sie haben kein kompaktes, einheitliches Siedlungsgebiet, sondern das ist auf verschiedene Teile Nordsyriens verstreut. Und eins der kurdisch besiedelten Städte war Afrin, wo 2018 die Türken einmarschiert sind, danach ethnische Säuberung gegangen haben, gezielt Araber angesiedelt haben, Kurden vertrieben haben, natürlich dafür gesorgt, dass die YP, also Volksbefreiungskräfte, also die PYD und ihre bewaffneten Einheiten da rausgehen. Das war ein sehr, sehr hässliches, also sehr hässlich, was in Afrin passiert ist die ganze Zeit. In den letzten Monaten sieht man, es kehren sehr, sehr viele kurdische Bewohner Afrins zurück. Afrin war ja kontrolliert von im Prinzip einem türkischen Gouverneur und diesen Einheiten der Syrian National Army, diesen Dschihadisten, die da mit türkischer Unterstützung in Nordsyrien sehr stark sind. Und etwa gerade auch wieder sehr negativ aufgefallen sind mir dieser Massaker gegen Alawiten an der syrischen Küste vor 3 Wochen. Also in Afrin kehren Kurden zurück und es gibt den Versuch, dass Afrin im Prinzip von Damaskus mehr und mehr übernommen wird. Diese Syrian National Army entweder komplett integriert wird in die Sicherheitskräfte oder von dort verschwindet. Die Situation muss sich auch dort verbessert haben. Vor zwei Tagen oder 3 Tagen kam dann die Meldung, dass die ersten Schritte der Integration der Restgebiete Rojavas, also dieses großen Nordostsyriens, wo die SDF unterstützt, kontrolliert, wo auch die amerikanischen, französischen, britischen Truppen noch stationiert sind, dass die ersten Integrationsschritte unterwegs sind und die ersten Sicherheitskräfte aus Damaskus jetzt dort eingerückt sind, um Flughäfen, Grenzen und solche symbolischen nationalen Orte zu übernehmen. Unklar ist vor allen Dingen, was passiert mit den Ölquellen. Die meisten Ölquellen Syriens liegen in diesem Gebiet. Bis jetzt war das eine Haupteinnahmequelle auch für die Verwaltung von Rojava. Und wie wird eine Integration in die Armee und die Sicherheitskräfte aussehen? Also werden die en bloc übernommen oder nicht? Da wird es noch sehr, sehr vielen Streit und Fragen geben. Aber das ist praktische Ebene. Die du angesprochen hast auf der Verfassungsebene, ist völlig klar, auch die Kurden, ich sage auch die Kurden, weil den Widerstand gibt es aus der syrischen Zivilgesellschaft, den gibt es von drusischer Seite, den gibt es von alawitischer Seite gegen diese Interimsverfassung, die da in kürzester Zeit vorgelegt worden ist. So werden kurdische politische Parteien verschiedenster Couleur diese Verfassung nie akzeptieren. Sie werden nicht akzeptieren, dass das weiter die syrisch-arabische Republik ist. Also dass Kurden haben eine nationale Existenz in Syrien. Sie werden mit keinem Wort in dieser Verfassung erwähnt. Also Schara erzählt immer in politischen Verhandlungen, die Kurden also als Bürger und in ihrer Existenz als Gruppe sind anerkannt. Das findet keinen Niederschlag in der Verfassung. Auf der Ebene wird es, denke ich, noch extreme Auseinandersetzungen geben. Es gibt extrem viel Widerstand von ganz, ganz unterschiedlichen Seiten gegen diese Verfassung. Aber auf der praktischen Ebene funktioniert einiges in dieser Kooperation wirklich besser, als man erwartet hatte. Auch auf der symbolischen Ebene, vielleicht noch anzumerken, auch in Damaskus gibt es ein Stadtviertel, das relativ bekannt ist, Klein-Kurdistan, Rukn al-Din heißt das, wo jetzt am 16. März zum ersten Mal seit 60 Jahren offiziell Nauruz gefeiert werden kann. Nauruz ist für Kurden ein hochsymbolisches Fest. Das war verboten unter Assad und der Baas-Partei. Und in diesem Rukn al-Din, also diesem kurdischen Viertel, war eine riesen Nauruz-Feier und das wurde auch entsprechend, also die Bilder gingen wirklich auch innerhalb der kurdischen Community in Irak, im Iran, in der Türkei herum, weil das war, hatte schon eine sehr, sehr, sehr große symbolische Bedeutung.
Sollen vielleicht über zwei verschiedene Punkte in diesem Zusammenhang sprechen? Das eine ist diese Übergangsverfassung oder Verfassungsdokument oder wie immer man das nennen mag, was da vorgelegt wurde. Und das andere ist über die neue Regierung, die danach in Kraft oder in Amt und Würden gesetzt wurde durch Schara. Fangen wir bei der Verfassung an. Schara war ja immer großartig darin, irgendwelche schönen Worte über, wie plural nicht das alles sein wird und wie alle vertreten sein müssten und wie toll nicht Syrien und so weiter ist und aufgrund dieser Diversität und Pluralität und so weiter und so fort. Ist irgendwas davon in diesem Verfassungsentwurf da übrig geblieben?
Sehr gut, diese Verfassung ist ein Selbstwiderspruch. Ne? Also wir müssen ja erstmal, wo kommen die her? Die kommen von Al-Qaida. Das waren mal, ihre Geschichte ist die des absolut radikalen Islamismus und Dschihadismus. So, mit salafitischem Hintergrund, also den Golfstaat. Historisch ist erstmal eine Verfassung, allein schon die Idee einer Verfassung eigentlich unislamisch oder in ihrem Sinne, weil man kann das in Saudi-Arabien wunderbar nachlesen, kann ich jedem nur empfehlen. Es gibt das sogenannte Basic Law Saudi-Arabiens, das haben die Saudis mal gemacht, als nach 1989 sie ein bisschen unter Druck standen, dass sie so überhaupt nichts haben. Dieses Saudi Basic Law ist, denke ich, ein recht gutes Beispiel für das, was eine islamische, in Anführungszeichen, Verfassung ist. Da steht drin, Gott ist der Souverän und hat die Familie Saud ausgesucht, für immer Saudi-Arabien in seinem Sinne zu regieren. Die Scharia ist sozusagen die Grundlage von allen Entscheidungen. Und es gibt keine Bürger, sondern der Familienvater ist das Subjekt dieses Basic Laws. So, das ist eine jetzt mal so sauber islamische Verfassung. Ne? So klingt die syrische nicht, sondern die syrische ist der Versuch, eine Verfassung, die Grundrechte gewährt, auch in einer politischen Sprache verfasst ist, so zu formulieren, dass sie nicht komplett diesen grundislamischen Vorstellungen widerspricht. Ne? Also, und das sieht man schon in Paragraph 1 der Verfassung. Also eine der ganz großen Streite zwischen nicht religiösen und islamistischen politischen Positionen ist die Frage von Souveränität. Also wer ist in einem Land eigentlich der Souverän? So, für Islamisten ist Gott souverän. Das können Menschen nicht sein. Das findet sich auch in der iranischen Verfassung, wie gesagt, das findet sich in diesem saudischen Basic Law. Für die anderen ist das Volk der Souverän, wie wir das auch kennen. Also ihr in Österreich, wir hier in Irak und so weiter, da ist das Volk der Souverän. Das wird jetzt in der ersten, im ersten Paragraph der syrischen Verfassung, versucht man das zu umgehen, indem man den syrischen Staat für souverän erklärt, was natürlich völlig verrückt ist. Also es ist nicht Gott ist souverän, aber der Staat ist souverän. Und wenn man dann weiter in dieser Verfassung guckt, wer ist eigentlich der Staat? Ist der Staat eigentlich Ahmed al-Shara? Weil Ahmed al-Shara ist der Leiter der Exekutive, benennt die Regierung, benennt mehr oder weniger das Parlament und die Richter. Also das findet sich dann so in den hinteren Teilen. Aber immerhin, also Gott ist schon mal nicht der Souverän, sondern der syrische Staat. Ne? Das ist schon mal so ein Zugeständnis. Und diese Widersprüche gehen jetzt durch diese gesamte Verfassung durch. Also man versucht nirgends irgendwie wirklich Demokratie, Wahlen, Volkssouveränität, Gewaltenteilung im emphatisch bürgerlich-revolutionären Sinne zu haben, aber trotzdem die dazugehörigen Rechte, also Recht auf Versammlung, Meinungsfreiheit und diese anderen Grundrechte sind alle erwähnt. Unklar ist aber, wer die eigentlich dann schützt. So, das ist insofern ganz interessant, weil ja von Leuten, die eigentlich von so etwas wie diesem Basic Law ausgehen, schon mal klar ist, also so etwas, dass das funktioniert in Syrien nicht. Wir müssen also jetzt ein Dokument in 6 Wochen schreiben, in dem erstmal diese ganzen politischen Begriffe so von einer nicht religiösen Verfassungsgebungstradition irgendwie auftauchen, aber versuchen sie so wiederum zu verwaschen, dass es nicht zu einer säkularen Verfassung kommt. Und das ist erstmal, muss man erstmal ganz klar feststellen, dass diese Verfassung so geht überhaupt nicht, aber sie ist in sich schon ein Zugeständnis. Das heißt, da ist eine Bereitschaft da, zu verhandeln. Und diese Bereitschaft muss es jetzt einen enormen Druck aus der Gesellschaft geben, von den verschiedenen Gruppen zu sagen, nee, so eine Verfassung möchten wir nicht. Und das passiert jetzt gerade. Ne?
Ist es schon so, also erst einmal, es gibt keine Checks and Balances, alle wichtigen Sachen werden vom Präsidenten ernannt oder bestimmt. Nein. Also im Grunde genommen ist das einfach eine Diktaturverfassung, muss man sagen, oder?
Ja, wobei die Diktaturverfassung, die jetzt wiederum alle wichtigen Grundrechte in irgendeiner Weise erwähnt. Ne? Also das ist ein Dokument, das ist mit heißer Nadel geschrieben. In diesem Dokument sieht man, da waren Berater aus den Emiraten oder Saudi-Arabien, waren da in Damaskus und haben da irgendwie mitgeholfen. Es tauchen auch völlig absurde Formulierungen auf. Also zum Beispiel die Achtung aller abrahamitischen Religionen. So, wenn wir jetzt die Wortgenese abrahamitisch mal nachlesen, das Wort stammt aus den 50er Jahren, das ist 20. Jahrhundert. Das ist auch kein islamischer Begriff, da müsste man von den Völkern des Buches sprechen. Na, abrahamitisch schließt man die Jesiden aus, die im Irak ja auch leben. Und die Jesiden haben mit Abraham herzlich wenig am Hut. Ne? So, da merken wir also, da spielt diese Abraham Accords und diese politische Ideologie, die jetzt im Golf ganz stark ist. Also wir alle und Abraham und Juden und Christen und bla bla bla. Das spielt plötzlich in die syrische Fassung rein, hätte da aber so, wenn sie eine islamische Fassung wäre, überhaupt nichts verloren, weil da müsste der Begriff Völker des Buches auftauchen. Das ist ein hochwidersprüchliches Dokument. Ja, so, das jetzt aber vorliegt und jetzt studieren Leute das und jetzt stellen die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kräfte fest, das Ding ist so, wie es da vorliegt, nichts. Du sagst, eins, Checks and Balances. Das zweite ist, es gibt keine Feststellung nationaler Rechte der Kurden. Also Anerkennung sozusagen der nationalen Existenz der Kurden, das geht nicht. Da haben die Kurden auch gleich ganz klar gesagt, gut, alle kurdischen Parteien, also der unterschiedliche Couleur, so wollen wir das nicht. Ja, so. Es kommt Widerstand von drusischer Seite, von christlicher Seite. Die haben das alle abgelehnt. Ne? So. Und dann gibt es aus der Zivilgesellschaft, was mir am nächsten und wichtigsten ist, einen ganz immensen Widerstand, weil nicht definiert ist, was ist eigentlich ein syrischer Bürger, was sind die Rechte eines syrischen Bürgers. Jetzt ist interessant, der erste Vereinigung oder Netzwerk verschiedenster Parteien und zivilgesellschaftliche Organisationen aus der Opposition, die sich in Damaskus nach dem Sturz von Assad gegründet haben, nennt sich, ich sage es mal, die englische Übersetzung, die Association for Equal Citizenship. Das ist total wichtig. Equal Citizenship ist sozusagen der zentrale Punkt, auf das so deutlich formuliert wird. Warum? Weil im islamischen Rechtsverständnis ja Menschen ungleich sind. Also Frauen, Männer, Muslime, Nicht-Muslime werden, auch in der Rechtspraxis in allen arabischen Ländern außer Tunesien, unterschiedlich behandelt. Darum ist diese Forderung nach Equal Citizenship, also der abstrakten Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz, so enorm wichtig. Und das ist neben der Frage, wer ist der Souverän, in islamischen Ländern eines der Hauptschlachtfelder um Gesetzgebung, Verfassung und so weiter. Dieses One Law for All, also ein Gesetz, das für alle gilt und keine Differenzierung zwischen Frauen, Männern und den unterschiedlichen Religionen. Das zeigt also das Bewusstsein sowohl bei kurdischen Parteien wie bei dem, was immer landläufig Minderheiten heißt, also in diesem Fall Alawiten, Drusen, Christen, als auch bei den Aktivisten, die vor dem Hintergrund der syrischen Revolution kommen, gibt es enorme Kritik und enormen Widerstand gegen diese Fassung. Jetzt ist die Frage, wird mit Gewalt diese komische Verfassung, die ja auch von niemandem legitimiert worden ist, außer vom Präsidenten, jetzt mit Gewalt durchgesetzt oder passiert da jetzt ein Prozess, dass es Veränderungen gibt, Diskussionen gibt? Es hat ja bisher eine so eine Nationalversammlung gegeben. Auch die islamistischen HTS muss weitere Zugeständnisse an diese ganzen unterschiedlichen Gruppen machen. Ne? Also, weil ich gerade im Irak bin, nur mal den Unterschied. Es hat eine enorme Diskussion über die Irak-Verfassung nach dem Sturz von Saddam Hussein gegeben. Sowas vergisst man ja leicht. Vorgestern war der Jahrestag, genau, des Sturzes der Statur, was im Irak ein Feiertag ist, den wir dann auch gut begangen haben. Es gab unheimlich viele Townhall-Meetings, Diskussionen um diese irakische Verfassung, die dann ja per Volksabstimmung verabschiedet worden ist. Ich glaube, 75-80% der Irakis haben das dazu gestimmt. Das heißt, das ist eine Verfassung, wo man sagt, das irakische Volk hat diese Verfassung verabschiedet. Darauf kann man sich berufen. Diese syrische Interimsverfassung hat ein Mann unterschrieben.
Im Irak zum Zeitpunkt des Verfassungsentwurfs oder Verfassungsabstimmung auch schlicht und ergreifend die Amerikaner noch im Land gesessen sind, oder? Also, ich meine.
Nee, das, also diese Idee, das muss man dazu sagen, weil man das immer leicht vergisst. Und ich meine, ich war damals so ziemlich involviert. Verfassung, auch das, die Frage des Systems, parlamentarisches System, starkes Verfassungsgericht, Gewaltenteilung, das alles hatten Irakis im Exil und auch hier in Kurdistan sehr, sehr intensiv schon im Vorfeld diskutiert. Also diese Verfassung haben nicht die Amerikaner geschrieben.
Unter amerikanischer,
ja. Genau.
Also Sicherheit,
Besatzung, wenn man das so nennen möchte. War, glaube ich, schon zu Ende damals. Als die 2005, als das, glaube ich, war offiziell die Besatzung zu Ende.
Ah, okay, aber die Präsenz und so weiter, ja.
Die Präsenz war da, aber nochmal nur den Unterschied. Also es ist ein großer Unterschied, ob da sieben Leute eine Verfassung schreiben und ein Interimspräsident seine Unterschrift darunter setzt oder ob die Bevölkerung darüber abstimmt. Ne? Mhm. Also insofern, dieses Dokument zeigt sehr deutlich die ganzen Bruchlinien. Es zeigt sehr deutlich die ganzen Fronten zwischen islamisch-islamistischen Akteuren und nicht-islamisch-islamistischen Akteuren in Syrien. Wenn aber die Freiräume gewährt werden, dass in den nächsten Monaten und solange dieses Ding da offiziell gilt, 5 Jahre, Menschen sich treffen können, diskutieren, Forderungen stellen, Druck machen, ist das auf jeden Fall ein kleiner Fortschritt. Und ich denke, das passiert gerade auch. Also ich sehe von syrischer Seite, weil ich bin da ein bisschen auch involviert, ich sehe, man lehnt diese Verfassung ab und möchte und diskutiert jetzt überall nach besseren Formulierungen, wie man Druck ausüben kann, ganz andere Systeme entwickeln kann. Wenn diese Freiräume bleiben, ist das positiv zu werten. Wenn die zugemacht werden, wäre das sehr negativ.
Ja, also da wird viel diskutiert, aber diskutiert die Regierung auch damit?
Ja, also wie gesagt, die große Frage ist ja eine Interimsverfassung, selbst wenn die für 5 Jahre gilt. Also sie haben jetzt einfach mal diese 5 Jahre festgestellt, in 5 Jahren Interimsregierung, bis wir dann vernünftigen Wahlzensus haben, die Situation im Land auch ökonomisch und politisch so stabil ist, dass die richtige Verfassung verabschieden kann, Wahlen abhalten und so weiter und so fort. Das ist ja ein sehr zweischneidiges Schwert. Wir wissen von den Ereignissen in Libyen oder auch hier im Irak oder in anderen Ländern, wo Regierungen gestürzt wurden, dass wenn man diesen extrem kurze Zeitfenster hat, das negativ ist. Also da muss jetzt unbedingt ein Parlament hin, das muss Wahlen geben, so Libyen. So, das funktioniert nicht. Es ist durchaus nicht ganz verkehrt zu sagen, die Zeitspannen, die so eine Transformation braucht, müssen länger angesetzt werden. War im Irak auch das Problem. Ja, hier hat es nach einem Jahr keine vernünftigen Parteien gegeben, die man wählen konnte. Also das braucht Zeit, bis sich sowas bildet. Auf der anderen Seite ist natürlich die Angst, okay, 5 Jahre sind lange Zeit. Im stillen Kämmerchen hofft jetzt HDS, sie können das so langsam dann ihre Macht stabilisieren und das in eine Diktatur verwandeln. Also das, denke ich, sind die zwei Pole, die man sich sehr, sehr bewusst sein muss. Es kann eine Chance sein, es kann aber auch eine Bedrohung sein. Der Punkt ist aber, das ist auch sehr vielen Menschen in Syrien klar. Also bis jetzt reagieren sehr viele Leute sehr, sehr empfindlich, wenn sie das Gefühl haben, das ist jetzt so ein Schritt Richtung Diktatur.
Vor wenigen Tagen auch hat der Economist wieder eine Umfrage veröffentlicht unter Syrern, in der noch immer, also überwältigende Mehrheiten immer noch positiv und optimistisch eingestellt sind. Genau. Also nicht nur was den Sturz des Assad-Regimes betrifft, sondern auch für die Zukunft des Landes. Also da ist irgendwie nicht große Untergangsstimmung oder irgendetwas zu.
Überhaupt nicht. Wie gesagt, der Economist-Umfrage ist wirklich sehr, sehr interessant. Ne? Also wo ja nicht nur, wenn wir diese Aufspaltung nehmen, die Mehrheit, also dass die so sunnitischen Araber, ich mag diese Aufdröselung nach diesen Gruppen nicht, aber egal, sie haben es gemacht, also die waren extrem positiv eingestellt, aber jetzt selbst an der Küste, also unter Alawiten waren noch, also die Mehrheit, keine große, aber die Mehrheit war positiv eingestellt. Das ist gerade angesichts der Ereignisse, die da passiert sind, schon interessante Ergebnisse. Ne?
Lass uns vielleicht nochmal kurz über die Regierung reden, die dann nachher berufen wurde. Da hat sie auch immer geheißen, das könnte dann so ein erstes Wegzeichen sein, in welche Richtung es geht, also welche Leute da berufen werden oder wer da nicht vertreten ist, wer vertreten ist. Wie schaut die Bilanz da aus?
Die ist ähnlich mit der Verfassung. Also HDS behält, sie ist erstmal sehr, sehr männerdominiert.
Diese Regierung. Eine Frau, soweit ich das, ne?
Genau, was sehr unschön ist. Ich habe gerade die Zahl an Ministern nicht im Kopf. Ich habe es nicht mehr nachgeschaut, aber es ist eine Frau und 12 Minister oder sowas. Ne? Also ich weiß nicht, ob du die Zahlen da hast.
Also 23 Minister sind es, davon ist sie eine Frau, ja.
23, stimmt, wir sind Nahen Osten, da muss immer ganz viele Minister geben. Ich vergesse das. Wir hatten die kurze Regionalregierung hatte, glaube ich, zwischendurch mal 41 Minister, wo dann eine Delegation aus China herkam und gesagt hat, also wir in China mit 1,4 Milliarden Menschen haben irgendwie 18 Minister und ihr mit euren 6 Millionen 42 Minister, so viel braucht man nicht. Ne? Aber gut, 23, eine Frau. Wenn man jetzt sieht, zum Beispiel im Irak ist die Quote 25%, die muss eingehalten werden in Regierung und Parlament, dann ist da schon mal der erste Punkt, wo man sagt, das ist spiegelt in keinster Weise die Realität in Syrien wieder. Ne? So. Dann ist in dieser Regierung, um festzustellen, die Kernministerien, also alles, was mit Sicherheit, Geld, Justiz zu tun hat, ist in Händen von HTS und dann andere Ministerien durchaus sehr heterogen besetzt. Also zum Beispiel der Leiter der Weißhelme, der White Helmets, ist jetzt Minister, was sehr viele Leute freut, und so weiter. Aber wie gesagt, divers ist es da, wo es nicht ums Eingemachte geht. Was positiv wahrgenommen worden ist, ist der Austausch des Justizministers. Ich weiß nicht, ich habe seinen Namen jetzt gerade nicht im Kopf. Der alte Justizminister war ja so ein Scharia-Kopfabmann da vorher von Jabhat al-Nusra. Und Leute hatten so das Gefühl, also im Justizministerium ist der sichere Weg in den Scharia-Staat. Der hat seinen Job nicht behalten, sondern ist von einem etwas moderateren Herrn abgelöst worden. Insofern auch da ist die Frage, ist die Überlegung um die Transformation einer so, so schwierigen Situation, man darf nicht vergessen, wie schwach diese Regierung letztlich auch noch im Sattel sitzt, ne? Also sie kontrolliert ja auch immer noch große Teile ihres Landes, nicht wirklich, ne? Ist das Ziel, einfach jetzt mit doch relativ harter Hand dafür zu sorgen, für Sicherheit und Ähnliches zu sorgen, oder ist es der Weg in die Diktatur? Es kann beides sein. Im Moment gibt es Stimmen, die sagen, es ist das eine. Es gibt Stimmen, die sagen, es ist das andere. Und ich würde sagen, es ist ein offener Prozess. Aber es ist klar, Ahmed al-Shara und die Seinen wollen auf jeden Fall die Macht in Syrien festigen und behalten.
Ja, also Charles Lister, ein Experte, der einen sehr empfehlenswerten Newsletter auch herausbringt, Syria Weekly, den man wirklich nur allen ans Herz legen kann, der hat sich ja diese Ministerlisten da irgendwie genauer angeschaut und ist zum Schluss gekommen, also 60% der berufenen Minister sind weder von HTS noch aus diesen Reihen dieser sogenannten Heilsregierung, die es in Idlib da gegeben hat, also von der HTS-kontrollierten Regierung. Und von den übrigen sind 4 unmittelbar direkt HTS-Mitglieder. Also das ist jetzt keine Regierung, mehrheitlich unmittelbar von HTS-Leuten oder dem engeren ideologischen Umfeld, aber eben in den Kernministerien, also Justiz, genau. Verteidigung, Außen- und Innenministerium. Was, das sind die, wo HTS-Leute sitzen.
Was wiederum im Kontext Nahen Ostens positiv festgestellt worden ist, ist, dass es alles relativ junge Menschen sind. Also wir haben ja diese Gerontokratie hier im Nahen Osten. Also diese Jungs, die alle irgendwie, keine Ahnung, 80, 76 und so weiter sind. Also Iran ist das schlagendste Beispiel, wo inzwischen die Differenz zwischen durchschnittlichen Jungs in der Regierung und durchschnittlichem Durchschnittsalter der Bevölkerung, glaube ich, 50 Jahre sind oder sowas. Also wo man immer sagt, die sind für nichts mehr repräsentativ. Das ist dieser alte, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, alte Nahosten. So. Und da ist auch schon erstaunlich, dass viele dieser Minister irgendwann in den 80ern geboren worden sind. Also das ist nicht mehr das ist zumindest nicht mehr dieser hochideologisierte, alte, kalte kriegsnahe Osten der Generation Hassan Nasrallah oder auch Erdogan oder ähnliche, sondern das ist neu. So. Das ist immerhin interessante Entwicklung, dass man da jetzt nicht diese 70-plus Jungs da sitzen hat. Ne? Mhm. Und wie gesagt, es ist genau diese Frage, versuchen Sie Autokratie und Diktatur, dann werden Sie auf sehr viel Widerstand stoßen. Und es weiß ja jeder in Syrien. Also das Interessante ist ja, Sie kommen von da, Sie haben das früher gemacht. Also ist es nicht so, dass man jetzt überrascht wäre, die würden die Daumenschrauben andrücken, sondern irgendwie erwartet das jeder. Das heißt, gesellschaftliche Reaktionen gegen Schritte, die so ein bisschen, die danach aussehen, dass Freiheiten beschränkt werden, etc., stoßen ja schon auf Widerstand in einer Zeit, wo einfach weder die militärische noch die ökonomische Machtbasis, die da in Damaskus haben, besonders breit ist.
Ja, also da ist vieles noch offen, auch wenn es natürlich Versuche gibt, da das natürlich in eine bestimmte Richtung zu lenken von Seiten der Regierung und von al-Shara, aber ein umstrittener, offener Prozess, der noch nicht ausgemacht ist, wie er ausgehen wird. Lieber Thomas, ich würde dir an der Stelle danken, dass du uns wieder so viel Zeit gespendet hast, während bei dir die Sonne im Hintergrund untergegangen ist und
genau.
Es immer dunkler geworden ist
hinter dir. Abend, gell?
Ja. Also nochmal herzlichen Dank, hoffentlich bald wieder. Und an Sie, Werte Zuseher, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, sehen Sie sich bitte gerne andere auf unserem Kanal an und lassen Sie einen Daumen hoch da oder abonnieren Sie unseren Kanal, kommentieren Sie, drücken Sie Ihre Kritik aus, was auch immer, das hilft uns alles weiter. Auf jeden Fall auch von mir aus an dieser Stelle herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.